Eine kleine Frage vorab. Was wüssten Sie außer jenem Besuch der Königin von Saba noch vom Leben des Königs Salomo zu erzählen? Was kommt Ihnen? Wissen Sie noch irgendwas?
Ja, der Blutgeschmuck, wo diese Frau kam mit dem Kind, wo beide behauptet haben, es wäre ihre, wo er gesagt hat, wir wurden es geteilt, da wurde geklärt, dann sind wir.
Das berühmte salomonische Urteil, wo zwei Frauen sich um ein Kind stritten und jede sagte, es ist meins, und er dann in seiner Weisheit die Lösung fand, wie man die Wahrheit herausfindet. Salomo hat den Tempel in Jerusalem gebaut, der zwar mehrfach zerstört wurde, aber eine Mauer steht noch immer in Jerusalem bis heute. Salomos Seide gekleidet aus der Bergpredigt, die Lilien auf dem Felde. Salomo als weiser König, das Buch der Sprüche, ein weisheitliches Buch geht auf ihn zurück. Auch das Predigerbuch oder Kohelet wird auf Salomo zurückgeführt, in der Tradition jedenfalls. Salomo, ein gerechter, ein weiser König. Ein leuchtendes Vorbild. So müssten Könige sein und die Welt wäre in Ordnung. Salomo war auch der mächtigste König, den Israel in seiner Geschichte jemals hatte. Israel war nie wieder so groß, so reich und so bedeutend wie zu seiner Regierungszeit. Das ist das eine. Wenn wir jetzt aber im Buch der Könige nachlesen, was sonst noch von Salomo erzählt wird, dann wird zum Beispiel im ersten Kapitel des ersten Königebuches erzählt, dass Salomo seinen eigenen Bruder Adonia töten lässt. Dass er einem Auftrag seines Vaters David, den er auf dem Sterbebett gab, folgend zwei Feinde Davids töten lässt am Anfang seiner Regierungszeit. Im fünften Kapitel wird erzählt, was für einen aufwendigen Lebensstil der König Salomo pflegt. Für seine Hofhaltung, so schreibt die Bibel, seien damals täglich nötig gewesen, 90 Sack Mehl, 30 Rinder, 100 Schafe, dazu Hirsche, Gazellen und Federvieh. Und all das, diesen täglichen Bedarf muss das Volk liefern. In Kapitel 5 bis 7 wird erzählt, welche Prachtbauten Salomo errichten lässt. Den Tempel haben wir schon gehört, seinen Königspalast, einen Winterpalast und noch so manches andere. Und diese Prachtbauten werden durch Fronarbeiter errichtet. Über 20 Jahre lang hin, Sklavenarbeit. Das lässt mich denken an die WM, Fußball-WM in Katar. Das lässt dich denken an die riesigen Paläste, die sich Leute wie Erdogan oder Putin hinstellen. In Kapitel 9 wird etwas erzählt, was mich extrem verstört, dass nämlich der König Salomo alle Bewohner seines Landes, die keine reinrassigen Juden waren, zu Fronarbeitern gemacht hat. Er hat alle ausländischen Bürger seines Staates versklavt. Und das erste Königebuch schreibt, und so ist es noch bis heute. Im 10. Kapitel des ersten Königebuches wird erzählt, wie luxuriös Salomo seinen Palast und das Libanon-Waldhaus ausgestattet hat. Überall hingen goldene Wandtafeln und Schilde. Salomo hatte goldene Trinkgefäße, goldenes Essgeschirr. Er hatte einen Thron, der über und über mit Gold bezogen war, aus Elfenbein geschnitzt. Sowas gab es in der ganzen Welt nicht, steht im ersten Königebuch. Dazu ein riesiges Heer. Im 11. Kapitel wird erzählt, dass König Salomo 700 Hauptfrauen hatte und 300 Nebenfrauen. Ich möchte mir das Elend dieser Frauen gar nicht vorstellen, die außer Salomo praktisch niemanden zu Gesicht bekamen. Und im 11. Kapitel schließlich, kurz vor seinem Tod, da wird erzählt, wie Salomo einem jungen, erfolgreichen Mann nach dem Leben trachtet, weil er fürchtet, zu Recht übrigens, dass dieser junge Mann ein Rivale für ihn sein würde. Ganz so wie König Saul seinerzeit Salomos Vater, den David, verfolgt und nach dessen Leben getrachtet hatte. Wer war also Salomo? War Salomo der weiseste aller Könige, ein leuchtendes Vorbild? Oder war Salomo ein Gewaltherrscher mit mächtig Dreck am Stecken? Was für ein Mensch war er? Was für eine Gestalt? Üblicherweise herrscht bei Juden wie bei Christen ein sehr positives Bild von König Salomo vor. Und an der Art, wie wir ihn wahrnehmen, zeigt sich etwas, das für uns Menschen sehr typisch ist. In aller Regel, vielleicht ist es bei Ihnen die Ausnahme, aber bei mir ist es so und ich glaube bei ganz vielen Menschen auch, wir halten in aller Regel Komplexität sehr schwer aus. Je vielschichtiger die Dinge werden, desto leichter fühlen wir uns überfordert. Und wir neigen stattdessen dazu, statt diese Komplexität auszuhalten und wahrzunehmen, neigen wir in aller Regel dazu, uns schnell auf eine Seite zu schlagen. Um des einen willen wollen wir das andere nicht sehen. Es gibt ganz viele, auch aktuelle Beispiele, die man an der Stelle anführen könnte. Ich will ein etwas unverfängliches Beispiel, in das wir dann in keine Untiefen kommen, anführen, nämlich die Art, wie wir heutzutage oft den Begriff Kompromiss gebrauchen. Ein Kompromiss ist etwas, wo unterschiedliche Standpunkte da sind, und jeder dieser Standpunkte eigentlich seine Berechtigungen hat, weil sonst würden diese Standpunkte nicht eingenommen. Und dann ringt man darum, wie jetzt diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese unterschiedlichen Argumente einigermaßen zusammenkommen, damit möglichst viel berücksichtigt werden kann. Das nennt man einen Kompromiss. Heutzutage hat dieses Wort in der Regel einen eher negativen Beigeschmack. So ein fauler Kompromiss. Ja, man gibt irgendwie nach, man gibt die Wahrheit preis. Und es zeigt sich ja auch in unseren Gesprächen, in der Gesellschaft, im Netz, in den Medien, dass die Fähigkeit, Unterschiedliches zusammenzuhalten, immer schwächer wird. Es ist eine Tendenz, die sich in unserer Gesellschaft sehr verstärkt. Und an dieser Stelle können wir von der Bibel vielleicht etwas lernen. Es gibt in der Heiligen Schrift eine Tendenz, den König Salomo zu verklären. Das ist überhaupt keine Frage. Aber trotzdem hält die Heilige Schrift die unterschiedlichen Seiten seines Lebens zusammen. Die Heilige Schrift überliefert die hellen und die dunklen Seiten seiner Person. Die Heilige Schrift bemüht sich wirklich, die ganze Wirklichkeit weiterzutragen und ist auf diese Weise für uns ein Vorbild, finde ich, und lehrt uns Wesentliches darüber, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet nicht, sich einseitig auf eine Seite zu schlagen, sondern offen zu sein und die ganze Wirklichkeit wahrzunehmen und anzunehmen. Sowohl meine ganze Wirklichkeit, all das, was mir an mir gefällt, wie auch das, was mir an mir nicht gefällt, wie auch bei den anderen, dass ich nicht draufschlage, wenn jemand was sagt, was mir nicht gefällt, dass ich die Person dafür nicht verurteile, sondern versuche, die ganze Wirklichkeit anzuerkennen. Es ist übrigens eine alte Weisheit in der Kirche, schon seit den ersten Tagen der Kirche. Nur das, was angenommen wird, kann auch erlöst werden. Das, was ich gar nicht zulasse, was ich gar nicht annehme, das halte ich sozusagen aus dem Bereich draußen, in dem Heilung geschehen kann. Und das ist etwas Erstes aus dieser Erzählung von König Salomo. Glaube heißt, die ganze Wirklichkeit, meine und die der anderen, mit ihren hellen und mit ihren dunklen Seiten sehen und stehen lassen. Und was das Zweite? Heute feiern wir ja das Erscheinungsfest, Epiphanias. Feiern das Geheimnis, dass Gott im Leben Jesu von Nazareth Teil unserer menschlichen Geschichte wird. Und in unseren Bekenntnissen wird das dann ausgedrückt mit den Worten, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Auch das zwei Sachen, die eigentlich gar nicht so zusammenpassen, wie die hellen und die dunklen Seiten im Leben von König Salomo. Und wie in der Wahrnehmung des Königs Salomo, so passiert es oft auch seit den ersten Tagen der Kirche bis heute mit der Gestalt Jesu von Nazareth, dass es auch da immer wieder nicht gelingt, beides zusammenzuhalten, wahrer Mensch und wahrer Gott, weil das einfach sehr komplex ist und so dann zu Einseitigkeiten führt. Die einen betonen dann ganz arg, dass Jesus Christus wahrer Mensch war, mit Fleisch und Blut, mit vollgeschissenen Windeln in der Krippe und allem, was dazugehört. Und für diese Wahrnehmung Jesu als des wahren Menschen, da wird dann aus der Gestalt dieses Jesus von Nazareth ein Vorbild, jemand, der beispielhaft gelebt hat und der mir ein gutes Vorbild sein kann. Ich versuche dann so zu leben, wie er gelebt hat. Das ist beileibe nicht schlecht, aber dadurch geht sozusagen der Himmel verloren. Jesus Christus wird dadurch eben auch nur noch zum Menschen, nur noch zum Vorbild und das war's dann. Und von seinem Leben kann nichts Erlösendes, nichts Befreiendes ausgehen. Die andere Einseitigkeit, dass man in Jesus dann vor allem den wahren Gott sieht und seine Menschheit vernachlässigt, dass dann sozusagen dieser Jesus fast schon über der Erde schwebt, er kann alles, er weiß alles, nichts ist ihm zu schwer, er geht tapfer seinen Weg ins Leiden und weiß ja, okay, ich werde auferstehen. Und bei all diesen Geschichten wird dann seine Menschheit gar nicht mehr ernst genommen. Und die Erde verliert ihr Gewicht. Und Epiphanias, das Erscheinungsfest, ist die Erinnerung daran, dass beides zusammengehört. Was wir so schwer zusammenkriegen, was sich von unserem Kopf her gar nicht zusammenhalten lässt, dass in diesem Kind, das da geboren wurde, sich wirklich Gott selbst ganz auf unsere Geschichte einlässt und in unsere Menschheitsgeschichte hineingeht. Und gleichzeitig, dass dieser Jesus ein Mensch war wie wir, mit genau den gleichen Schmerzen und Kümmernissen, wie wir sie auch haben. Mögen wir in diesem Jahr darin reifen, unsere ganze Wirklichkeit anzunehmen und immer tiefer in diesem Christus zu leben, in dem Himmel und Erde zusammenkommen, wahre Gottheit und wahre Menschheit. Amen.